Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Der Riss beginnt im Inneren. Morgen startet die 11. Berlin-Biennale. Das Berliner Ensemble eröffnet die Theatersaison mit einer Adaption des Romans Gott ist nicht schüchtern. Laura Lindenbaum hat Olga Grjasnowas Text inszeniert. Katzen, Hunde und Pinguine waren seine Markenzeichen. Wir erinnern an den Cartoonisten Uli Stein. Zahlreiche Großausstellungen, die für 2020 geplant waren, sind abgesagt worden. Zu den wenigen, die stattfinden können, gehört die Berlin-Biennale. Im Vergleich mit den großen traditionellen Kunstbiennalen in Venedig oder Sao Paulo ist die Berliner Ausgabe zwar noch relativ jung, aber mit ihrer betont politischen Ausrichtung hat sie sich mittlerweile doch international etabliert. Und die immerhin 11. Ausgabe wird nun morgen eröffnet. Die Kuratorinnen Maria Berrios, Renata Cervetto, Lisette Lagnado und Agustin Perez Rubio kündigen eine Ausstellung an, die Zeugnis von den Rissen im System ablegen will und Anerkennung für diejenigen verlangt, die kämpfen und die vom System zerbrochen werden. Carsten Probst hat heute schon Gelegenheit gehabt, sich alles anzusehen. Der Riss beginnt im Innern. Diese Feststellung steht als Titel über der diesjährigen Berlin-Biennale. Welche Risse im System werden gezeigt?
Ja, ich glaube, es geht zunächst einmal um die ganz allgemeine Erfahrung, die wir ja auch gemacht haben, dass es so keine allgemeingültige Erzählung mehr gibt, hinter der sich eine Gesellschaft nun versammeln ließe. Stattdessen wird von allen möglichen Minderheiten, vormals unterdrückten, missachteten gesellschaftlichen Gruppen eben doch so ein eigenes Recht auf Anerkennung angemeldet. Das greift eben die Berlin-Biennale auf, übrigens auch nicht zum ersten Mal. Aber in diesem Fall steht für die Kuratorinnen zunächst mal der Zusammenhang von Christentum und Kapitalismus im Vordergrund. Beides, so sagen sie, Ideologien und Apparate der Unterdrückung. Und das mag in dieser speziellen Koppelung sicherlich auch damit zu tun haben, dass zumindest die drei Frauen im KuratorInnen-Team aus Lateinamerika stammen, wo also ja Diktaturen, kapitalistische Ausbeutung auch immer gern religiös legitimiert wurden. Und gut, Lisette Lagnado wurde in Afrika geboren, aber sie lebt schon seit langem in Brasilien. Also das Aufbegehren von Marginalisierten, von Indigenen, von Verarmten oder auch von sexuellen Minderheiten, das sind diese Risse im System. Darum geht es in ganz vielen Arbeiten. Und die stammen zu einem ganz überwiegenden Teil auch von unbekannteren Künstlerinnen. Und viele der ausgestellten Arbeiten sind auch, das will ich schon mal vorwegnehmen, auch wirklich sehr beeindruckend.
Dialog wird in dieser Biennale großgeschrieben. Die Kuratorinnen suchen schon seit letztem Jahr in mehreren kleinen Vorabausstellungen den Kontakt zum Berliner Publikum. Wie spiegelt sich das in den einzelnen Ausstellungsteilen wider und wie direkt sind denn Besucher beteiligt worden?
Das ist der Teil, der nicht so gut aufgeht. Also das sehe ich ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, um diesen Dialog. Um genau zu sein, glaube ich, dass die Pläne eigentlich auch der Kuratorinnen hier irgendwie neben der Ausstellung herlaufen. Die Argentinierin Renata Cervetto zum Beispiel aus dem Team, die ich heute kurz sprechen konnte, meinte zum Beispiel:
It has been a real experience for us as well, in order to understand a bit better the...
Ja, also sie sagt, es war eine echte Erfahrung für uns, die Szene hier etwas besser zu verstehen und mit ihr in den Dialog zu treten. Außerdem haben sich wichtige Dinge seither getan und diese Ausstellung bildet jetzt einen Epilog, so nennt sich das. Aber der Austausch und die Dialoge, die wir begonnen haben, die werden sich also immer noch weiter fortsetzen. Also es gab seit Herbst 2019 verschiedene kleine Vorab-Ausstellungen, wo auch dieser Austausch und das Kennenlernen stattfinden sollte. Aber Hand aufs Herz, die kuratorische Sprache sozusagen, die die Kuratorinnen auch anwenden und mit denen sie kommunizieren, das entspricht doch wirklich also eher dem allgemeinen Kunstweltkauderwelsch. Und an wen also war meine Frage, wendet sich dann wirklich dieses Dialogangebot?
I personally don't like this distinction because
ja, sagt sie, ich würde da überhaupt keine so große Unterscheidung machen. Die Erfahrung steht doch jedem offen. Unsere Aktivitäten und die Programme, die stehen doch alle auf unserer Webseite. Da kann doch jeder kommen und sich das ansehen und natürlich auch Fragen stellen.
It's open for whoever wants to see and also to question.
Ja, also wenn Sie sich dann aber die Arbeiten anschauen, dann brauchen die so einen Überbau des Dialoges eigentlich gar nicht. Die sind selber so stark oft, dass sie auch eben ganz eigene Anstöße geben. Allein schon, was im Gropiusbau eben einer der Stationen zu sehen ist, das lässt sie also eigentlich ständig in ihrer eigenen Wahrnehmung hin und her schwanken. Mapa Teatro zum Beispiel, eine französisch-kolumbianische Künstlerinnengruppe, reinszeniert so mit einer raumfüllenden Licht- und Videoinstallation eine Amazonas-Expedition, bei der eine Gruppe von Goldschürfern auf das Heiligtum einer indigenen Gemeinschaft stößt, die sich aber in selbst gewählter Isolation befinden und deren Geister quasi selbst auch die Goldsucher dann heimsuchen. Oder der junge guatemaltekische Künstler Antonio Pichilla, der hat so ein Webegerät für traditionelle Textilien ausgestellt aus seiner Heimatregion, aber das wirkt wie so ein konzeptuelles Kunstwerk. Also Sie haben ständig dieses Kippmoment. Was ist jetzt Exotismus? Was ist plötzlich etwas, was Sie selber hinzudichten? Und genauso ist es bei Malereien von Psychiatriepatienten aus dem Museum für Bilder des Unbewussten in Rio de Janeiro. Das ist eine figurative Malerei, die viele europäische Vorbilder zitiert, aber unglaublich irritierend wirkt, weil es in eine andere Welt transponiert wirkt.
Es gibt ja, Carsten Probst, insgesamt 4 über die Stadt verteilte Ausstellungsorte. Hat jeder seinen eigenen Themenschwerpunkt?
Ja, ich finde, das macht auch Sinn. Also traditionell sind immer die Kunstwerke in der Auguststraße dabei, wo die Biennale ja auch in den 90er Jahren gegründet wurde. Dort ist eigentlich so eine Art generelle Hauptausstellung zu sehen, die nennt sich Antikirche. Da geht es auf 3 Stockwerken sozusagen um diese Verwandlung des Christentums in eine Ideologie für Ausbeutung und Kolonialismus. Dann gibt es das schon erwähnten Gropiusbau, da spielt so Kolonialismus im Wesentlichen eine Hauptrolle. Aber dann gibt es eben auch noch 2 kleinere Orte, einmal auf dem ehemaligen Firmenareal der Firma Rotaprint im Bezirk Wedding und dann eigentlich noch die DAAD-Galerie im Herzen von Kreuzberg. Da geht es eher so um queere Lebensläufe und Communities. Das macht natürlich Sinn vor dem Hintergrund der Geschichte dieses Bezirks.
Ein paar Vorbehalte haben Sie schon formuliert, aber die Biennale insgesamt, so der Draufblick, hat Sie überzeugt?
Also von den Bildern hier finde ich sie eine der stärksten Biennalen, Berlin-Biennalen. Und die Stärke dieser Biennale liegt ganz klar darin auch, dass sie bewusst auf prominente Künstlernamen weitgehend verzichtet und dafür sehr, sehr starke Bilder von diesen eher unbekannteren Künstlerinnen bringt, weil sie dadurch sehr nah an die jeweiligen Sachen herangebracht werden. Die Botschaften sind auch sehr persönlich und sie brauchen eigentlich nicht dieses ganze kulturelle, vorgebildete Wissen sozusagen. Warum?
Die Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst wird ab morgen dem Publikum offenstehen. Sie läuft bis zum 1. November an 4 Ausstellungsorten. Carsten Probst hat uns auf die 11. Ausgabe eingestimmt. Dafür besten Dank. In ihrem 2017 erschienenen Roman »Gott ist nicht schüchtern« erzählt Olga Gryasnova von den Umsturzversuchen in Syrien und dem Grauen, das das Assad-Regime verbreitet. Amal ist eine aufstrebende Schauspielerin. Yusuf, ihr Freund, und der eigentlich schon in Paris lebende Schönheitschirurg Hamoudi bekommen die brutale Willkür des Systems in Syrien zu spüren. Olga Gryasnova hat ihren Roman nun für die Bühne adaptiert. Heute Abend wurde das Stück zur Saisoneröffnung am Berliner Ensemble uraufgeführt in der Regie von Laura Lennenbaum. Barbara Behrendt, Sie sind nach der Premiere direkt zu uns ins Funkhaus gekommen. Wie nah bleibt denn das Stück am Roman?
Na, es muss natürlich reduziert und gestrafft werden. Also aus den 300 Seiten sind jetzt 60 geworden. Viele Nebenfiguren, Nebenstränge sind gestrichen. Vor allem, was die familiären Hintergründe angeht. Also die Adaption konzentriert sich schon ganz auf die Revolution und die Verstrickung der Figuren darin. Und auch zeitlich ist gestrafft worden. Also die Flucht von Yusuf und Amal nach Europa, die wird hier wirklich in wenigen Minuten nur erzählt. Die wichtigsten Stationen, die bleiben aber schon beibehalten. Und man merkt aber einfach, dass es eine Romanadaption ist. Also die Figuren erklären ihr Tun immer mit. Sie sprechen quasi das, was der Erzähler im Buch beschreibt, nur eben dann in der Ich-Form. Trotzdem haben Laura Lindenbaum und Olga Gryasnova auch viele Spielszenen und Dialogszenen entwickelt. Also da hat man bei Romanadaptionen auch schon wirklich ganz anderes nur an der Bühne rumgestehe gesehen. Ja.
Und auf was konzentriert sich das Stück jetzt? Auf welche Szenen?
Also es geht vor allen Dingen um Amal, die ja aus diesem wohlhabenden Elternhaus kommt und mit Politik erstmal wenig zu tun hat und die eher zögerlich auf die Demonstration gegen das Regime geht und auch erstmal noch von ihrem sehr einflussreichen Vater beschützt werden kann. Hamoudi, diese zweite Hauptfigur, gerät eigentlich auch nur sehr zufällig in diese Kriegswirren. Er kommt nur deshalb nach Syrien zurück, um seinen Pass zu erneuern. Und in Paris wartet seine Verlobte, sein neuer Top-Job als Schönheitschirurg, aber er darf plötzlich einfach nicht mehr ausreisen und wird dann zum Untergrundarzt der Rebellen. Also es geht sehr um die Hoffnung auf Veränderung. Darauf konzentriert sie sich sehr, um das Recht auf ein freies Leben, und was sich zumindest für Amal am Anfang anfühlt wie so ein Abenteuer, wird dann doch sehr schnell bitterer Ernst.
Wir stehen wieder auf dem Al-Bidam-Platz. Von Mal zu Mal kommen mehr Menschen zu unseren Demonstrationszügen. Neben mir läuft eine Frau. Sie dreht sich kurz zu mir um, unsere Blicke treffen sich. Sie stürzt zu Boden plötzlich, da bricht das Blut hervor. Ich beginne zu rennen. Es kommt durch ihren Mund und die Nasenlöcher. Ich renne. Sie verliert noch mehr Blut. Ich renne immer schneller. Dann wenden sich ihre Augen nach innen. Das Leben erlischt. Ein Schlag landet in meiner Kniekehle.
Amal sinkt zu Boden. Sie wird an den Händen gepackt.
Sag ihm nichts.
Ein weiterer Schlag.
Provozier deinen Vernehmer nicht.
Sie liegt am Boden und schnappt nach Luft. Dann werden ihr die Hände verbunden. Jemand stößt sie in den Hinterhof. Jemand fordert sie auf, das letzte Gebet vor dem Tod zu sprechen.
Ich höre Stimmen. Frauen, die um ihr Leben flehen. Einige sprechen bereits das Glaubensbekenntnis.
Die Geheimdienstmitarbeiter laden ihre Waffen und schießen.
Ja, da ist schon sehr viel Spannung im Raum und Olga Gryasnova beschreibt die Brutalität des Regimes wirklich mit Wucht, vermeidet aber trotzdem allen Kitsch, schreibt auch ganz schnörkellos. Trotzdem muss ich sagen, fand ich das Buch keine große erzählerische Meisterleistung. Die Figuren wirken da doch sehr schablonenhaft, die sind jung, schön, upper class, haben keine Fehler, haben keine Abgründe, die wirken eben wie so Vehikel, um von der Revolution in Syrien zu erzählen. Das ist ziemlich didaktisch, hat einfach dieses unbedingte Anliegen, uns die Geschichte der Menschen, die nach Europa fliehen, nahezubringen. Aber tut es dann eben letztlich auch, weil klar ist, dass die Folter, die vielen Toten auf dem Mittelmeer ja keine Fiktion sind.
Das Stück wie auch die Inszenierung sind ja im Autorenprogramm des Berliner Ensemble entstanden. Wie dicht am Text bleibt die Regisseurin?
Ja, also Autorenprogramm klingt immer so hochgegriffen. Das ist jetzt wirklich keine Heldentat, eine Autorin in ihren eigenen Roman adaptieren zu lassen. Aber anscheinend haben Regisseurin und Autorin, wie das beim Autorenprogramm sein soll, gut zusammengearbeitet. Die Fassung ist bis zuletzt gemeinsam bearbeitet worden und wird dann eben auch genauso gespielt, wie sie auf dem Blatt steht. Und auf der Bühne sehen wir dazu ein riesiges Eisengerüst. Auf der einen Seite prangen da die Konterfeis von Assad und von seinen Obersten wie so eine Plakatkampagne auf der Straße. Und wenn die Bühne sich dann dreht, dann schauen wir auf so ein arabisches Zeichen in Neonleuchtschrift. Habibi steht da, habe ich mir sagen lassen, also Liebling. Und umso heftiger die Kämpfe werden, umso mehr wird das Plakat geschändet, zerfetzt, bis am Ende dann die Bühne wie auch das Land in Schutt und Asche liegt. Es wird auch viel mit Video gearbeitet. Die Spieler filmen sich dabei mit ihrem Handy selbst und wir sehen dann diese Bilder auf der Plakatwand projiziert. Also Laura Lindbaum gelingt es auch, da wirklich eine Dramatik zu erzeugen, Bilder zu schaffen, ohne aber konkret Gewalt auf der Bühne zu zeigen. Also wenn Amal zum Beispiel nachts vom Geheimdienst in ihrer Wohnung besucht wird, dann ist es Cynthia Mikas, die diese Szene erzählt und dabei mit einem Stock die Leinwand durchlöchert und so einfach Vermutungen zulässt.
Cynthia Mikas, sie steht mit drei männlichen Kollegen auf der Bühne. Wie, Barbara Behrendt, fanden Sie deren Zusammenspiel?
Eigentlich geht es gut auf. Also Mikas spielt Amal, Marc-Oliver Schulze spielt Hamoudi, Armin Wahedi spielt Yusuf, nur Oliver Kraus hat. Der gibt mehrere kleine Rollen, den Grenzbeamten, den Vater von Amal etc. Das geht gut auf, finde ich. Dadurch, dass die Geschichte aber so gestrafft worden ist, bleiben die Figuren auch live auf der Bühne etwas zu sehr an der Oberfläche, mehr noch als im Roman. Das fand ich schade. Trotzdem kann man aber an der Welthaltigkeit dieser Geschichte andocken. Das ist ja quasi alles gerade erst gestern passiert. Und es ist schon sehr wichtig, dass diese Geschichten überhaupt erzählt werden. Also diese realistischen Erzählungen über das Leben der Menschen aus Syrien, die heute in Deutschland ja ihre Zukunft suchen müssen, die fehlen ja eigentlich hier. Und darüber konnte man Reportagen lesen, aber doch wenig Literatur, Theaterstücke, fast gar nicht. Und Krasnjowa gibt den Menschen, die in Deutschland dann nur diesen Stempel Geflüchtete tragen, einen Namen, eine Geschichte. Und das Ende des Abends, das ist wirklich sehr hart und auch hoffnungslos. Und das trifft dann auch und lässt einen wirklich an der Sinnhaftigkeit jeder Revolution zweifeln.
Barbara Behrendt über das Stück Gott ist nicht schüchtern mit Laura Lindenbaums Inszenierung hat das Berliner Ensemble heute seine Theatersaison eröffnet. Danke für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Mäuse, Igel, Schweine, Hunde und Pinguine, das waren die liebsten Motive des Cartoonisten Uli Stein, der, wie heute bekannt wurde, vergangene Woche gestorben ist. Auf Postkarten, Kalendern und Kaffeebechern, in Zeitschriften und natürlich in Büchern verkauften sich Uli Steins Miniaturszenen mit Tieren und eieräugigen, knollennasigen Menschen millionenfach. Bevor er anfing, professionell zu zeichnen, hat Uli Stein auch fürs Radio gearbeitet. Mit der ihm eigenen Lässigkeit beschrieb er den Prozess der Verdichtung hin zu einem einzigen Bild.
Mir waren Dialoge sehr vertraut und dann habe ich halt immer zwei Leute, die im Bett saßen und sich unterhielten, einfach miteinander sprechen lassen. Also heute ist es so, dass ich die Situation in einem Bild zusammenbringe. Das ist schwieriger, ja. Und das hat auch eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe und mich der einteiligen Geschichte annähern konnte, aber klappte dann irgendwie auch, ja.
Der Zeichner Uli Stein, er wurde 73 Jahre alt. Peter Butschkurfs Cartoons erscheinen im selben Verlag wie die von Uli Stein, nämlich bei Lappan. Mit ihm habe ich am Abend gesprochen. Herr Butschko, Uli Stein hatte Fans in ganz Europa, das hat ihm gefallen, nur erkannt werden wollte er nicht und hat seine Agentin deshalb schon vor etlichen Jahren verboten, Fernsehauftritte für ihn zu akzeptieren. War er trotzdem ein geselliger, umgänglicher Mensch und Zeichnerkollege?
Wenn man den richtigen Augenblick erlebt hat, erwischt hat, dann war er auch zugänglich. Er war introvertiert und auch nicht sicherlich menschenscheu. Also er wollte da nicht hin, nur ganz nach vorne. Und es waren ihm auch die Signierstunden auf der Messe zum Beispiel, wo er wirklich also unfassbare Schlangen an Fans zu stehen hatte. Da brauchte er immer sehr lange, um aufzustehen und sich dahin zu setzen und zu signieren. Also ich glaube, wenn er das gemacht hat, dann hat er sich wohlgefühlt. Dann hat ihm schon gefallen, aber er hatte da irgendwie so einen Weg, der brauchte er. Und wenn man ihn aber, wenn man ihn ein bisschen kannte und er Vertrauen hatte, dann hat man auch gute Gespräche mit ihm geführt, so sehr persönlich. Das war schon so. Aber er ist nicht auf einen zugegangen.
In Hannover, wo er lebte, hat er eine Stiftung für Tiere in Not gegründet. Er hat Tiere auch leidenschaftlich gern fotografiert und hätte sie, wie er einmal erzählte, wenn es drauf ankäme, eher gerettet als ihre Halter. Rührt daher auch die Neigung zum Tier-Cartoons-Zeichen?
Denke ich schon, ja, möglicherweise. Also, zum Tier-Cartoon-Zeichen. Ja, ich glaube manchmal, wenn die Menschen vom Menschen enttäuscht sind, dann wenden sie sich den Tieren zu. Ich weiß nicht, ob es bei ihm so war, aber vielleicht schon so ein bisschen, dass er hat einfach seine Liebe zum Tier entdeckt. Ob er welche vorher hatte, das soweit kannte ich ihn nicht. Wir waren wohl ganz, ganz lange im gleichen Verlag und haben uns auch immer wieder mal gelegentlich gesehen. Aber so sein Privatleben war ziemlich bedeckt. Aber dann fiel mir auch auf, dass er nach seiner Zeichnerkarriere, hat er noch aufgehört, hatte einen riesigen Fundus, aus dem konnten sich ja alle noch ewig lange bedienen, ich glaube immer noch weiter auch, hat er sich dann wirklich der Fotografie zugewandt. Und dann habe ich auch gesehen, dass er viel Fotobände mit Tieren gemacht hat. Also das fand ich auch toll und hat mir auch gefallen, fand ich auch schön. Und da ist mir eben schon klar geworden, also der Uli, der fühlt sich jetzt eigentlich wohl und da hatte seine Hunde und so. Und da gab es auch Fotos, wo er dann zusammen mit seinem Hund oder seinen Hunden in die Kamera guckt. Das war dann seine Welt, ja, genau.
Wer so gigantisch hohe Verkaufszahlen erreicht, der darf sich natürlich etwas wünschen. Uli Stein wollte nur mit einem einzigen Lektor zusammenarbeiten und das war Dieter Schwallen, der den Lappan Verlag mit begründet hat. Wie wichtig ist Kontinuität eigentlich in Ihrem Metier? Und da spreche ich Sie durchaus auch an. Sie haben ja auch schon eine sehr lange Erfahrung als Cartoonist.
Ja, ist eigentlich angenehm. Also ein Vertrauensverhältnis, da baut sich irgendwas auf und dann entwickelt man gemeinsam Projekte, auch erfolgreiche Projekte, und man entwickelt auch Freundschaft und kommt sich auch näher, und dann ist es ein sehr familiäres Gefühl. Und ich weiß auch, dass der Uli, der ja sicher ganz schwer zu knacken war, so dass der ein ganz tiefes, über die Zeit ein tiefes Vertrauensverhältnis zum Dieter hatte. Der Dieter wurde auch mein Freund über die Zeit, der Verleger, also weil wir ganz viel auch gereist sind, gewandert sind. Und ich würde sagen, es ist schon natürlich optimal, wenn es ein Verhältnis gibt zwischen Verleger und Autor. Ob das altmodisch ist, ob es sowas noch weiterhin gibt, weiß ich nicht. Die Zeiten ändern sich ja, aber das ist eine sehr angenehme Art der Zusammenarbeit.
Wenn man im selben Haus verlegt wird wie jemand, der noch höhere Auflagen erreicht, schafft das Herr Butschko eigentlich auch Konkurrenz, oder ist das ein Gedanke, den man schnell ausblenden muss, weil er einen lähmt und ja schlimmstenfalls auch auf die eigene Arbeit ja irgendwie abfärben könnte?
Nee, man ist total neidisch. Es ist ja wie schon, also wir müssten ja Masochist sein, wenn ich also nicht irgendwie mal darauf reagiere. Der Uli war eben wirklich so extrem erfolgreich. Ja. Und immer wenn ich wie Hase und Igel dachte, ich hätte ihn, dann war er wieder weg. Und er war schon längst da, wo ich dann angekommen bin. Also das war manchmal für mich schon ein Problem. In meinem Freundeskreis hat man mich damit auch aufgezogen. Aber da steckt da eigentlich ganz natürlich auch ganz viel Wertschätzung und Anerkennung dahinter. Aber so ein bisschen reiben, dann tat ich mich das schon. Das hat sich dann mit der Zeit auch gelegt. Aber man will auch vielleicht dicht ran und vielleicht will man sogar überholen. Das war bei ihm aber nicht möglich.
Herr Butschko, vielen Dank für das Teilen Ihrer Erinnerung an den Cartoonisten und Kollegen Uli Stein. Er ist vergangene Woche im Alter von 73 Jahren gestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Daniel Marschke.
Der Schauspieler Birol Ünel ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Das teilte die Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters Shermin Langhoff mit. Einem breiten Publikum wurde Ünel 2004 durch den Film Gegen die Wand von Fatih Akin bekannt, in dem er die männliche Hauptrolle spielte. Der Autor Imran Ayata würdigte Ünel im Deutschlandfunk Kultur als besonderen Menschen und besonderen Schauspieler.
Es war jemand, der markant war, exzentrisch war. Für mich war er eigentlich so nach Klaus Kinski der exzentrische deutsche Schauspieler, an den ich mich erinnern kann. Auch jemand, der auch nonkonformistisch war. Für mich war er eigentlich auch in der Art und Weise des Spielens immer ein Rebell, den es heute gar nicht mehr gibt oder geben kann.
Der Autor Imran Ayata zum Tod von Birol Ünel. Eine Gruppe von US-Autoren um Paul Auster und dessen Ehefrau Siri Hüstvedt protestiert gegen eine mögliche Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump. Die Schriftsteller haben ihrer Gruppe den Namen Writers Against Trump gegeben. Sie hätten sich zusammengeschlossen, um sich gegen das rassistische, destruktive, inkompetente, korrupte und faschistische Regime von Donald Trump zu stellen, heißt es in einer Mitteilung der Autoren. Sie wollten ihre Sprache, ihre Gedanken und ihre Zeit einsetzen, um Trump bei der Wiederwahl Anfang November zu besiegen. Seine Präsidentschaft sei auf einzigartige Weise gefährlich für die derzeitige und zukünftige Gesellschaft. Zahlreiche weitere Autorinnen und Autoren haben sich inzwischen angeschlossen, darunter auch die zweimalige Booker-Preisträgerin Margaret Atwood. Das Buch mit dem Titel »Das Jahr 1990 freilegen« wird mit dem diesjährigen Preis der Stiftung Buchkunst geehrt. Das teilte die Stiftung in Frankfurt am Main mit. Das Werk ist im Leipziger Verlag Spectre Books erschienen und enthält auf knapp 600 Seiten aufwendig recherchiertes Fotomaterial, Zitate, Aufsätze und Interviews. Das Buch von Jan Wenzel und Wolfgang Schwärzler mache individuelle Einstiege in das umwälzende Jahr 1990 möglich, erklärte die Stiftung. Bisher zum Teil unveröffentlichte, überwiegend in Schwarz-Weiß gehaltene Bildstrecken von Fotografen machten das von großen Erwartungen und erster Ernüchterung geprägte Jahr lebendig, heißt es weiter. Der Preis für das schönste deutsche Buch wird seit 1984 verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert.
Die internationalen Filmfestspiele von Venedig finden zum 77. Mal statt und sie sind eine wirklich besondere Ausgabe. Über Sicherheitsmaßnahmen und Risiken haben wir bereits zur Eröffnung am Mittwoch mit unseren Kritikern, die nach Venedig gereist sind, gesprochen. Jetzt wollen wir auf die Filme schauen, die in den ersten Tagen liefen und ihre Weltpremiere erlebt haben. Und dazu ist Patrick Wilinski vom Lido zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie sind denn die Vorführungen der ersten Tage verlaufen?
Ja, es ist durchaus ein Festivalgefühl entstanden zurzeit. Also diese Maßnahmen haben sich jetzt irgendwie bei allen schon einfach festgesetzt. Wir haben unsere Masken auf, wir wissen, wo wir hin müssen, das Ticketsystem hält, die Infrastruktur ist da. Es sind aber halt auch so neue Momente entstanden, die es bisher auf Festivals nicht gab. Also zum Beispiel, es gibt ja die Weltpremieren und dann laufen natürlich die Regisseure mit ihrem Team um einen kleinen roten Teppich vor der großen Sala Grande, tragen ihre Masken, aber für die vier Fotografen, die es ja dann doch gibt, weil man will das natürlich alles festhalten, gibt es so einen choreografierten Moment, dass das Team sich mit 1,5 Meter Abstand nach links dreht und dann zählt jemand bis 3 und dann nehmen sie die Masken ab. Dann wird schnell fotografiert und dann gehen die Masken wieder rauf und dann geht es rein in den Saal. Also solche Momente prägen jetzt die Vorführungen und die ganzen Premieren hier am Lido.
Die britische Schauspielerin Tilda Swinton ist am Eröffnungstag mit dem Goldenen Leoparden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Nach der Feier war sie dann als Hauptdarstellerin in Pedro Almodovars Kurzfilm La Voz Humana zu sehen. Almodovar hat ein bekanntes Einpersonenstück von Jean Cocteau als Vorlage benutzt. Das 1930 geschriebene Stück ist häufig verfilmt und aufgeführt worden. Selbst ein Opernlibretto gibt es. Was interessiert ihn denn so sehr an dem Text?
Es ist ja übrigens auch ein Text, der Almodovar zu einem seiner großen Klassiker inspiriert hat, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und jetzt nimmt er ihn wieder, dieses Telefonat einer Frau, die ja mit ihrem Lebensgefährten brechen muss, weil er sich in eine jüngere Frau verliebt hat. Und es werden die letzten Dinge an diesem Telefonat ausgetauscht. Es ist eine Art Trennungsmonolog. Und es geht aber noch um viel mehr, wie Tilda Swinton hier in Venedig gesagt hat.
I think in many ways the film is about sincerity. It's about fakery, yeah. and fantasy and fiction. And also, I think, about grief and how to separate.
Sie sagt, es geht natürlich um Trennung, aber auch um Fiktion, um Lüge, um Wahrheit, um alles, was dazwischen liegt. Und das findet in Cocteaus Text seinen Platz. Aber für Almodovar ist das alles ein Grund, seine eigene Welt nochmal auferstehen zu lassen. Also diese riesige Farborgie. Und wir sehen Swinton in roten, grünen, expressiven Kostümen, wie sie mit einer Axt einen Anzug ihres Lovers zerhackt, voller Wut und Verzweiflung. Dann kommt der Monolog, den Swinton wirklich sehr toll performt. Aber wir merken, dass Almodovar der Frau von Cocteaus Stück, die sehr passiv ist und auch sehr leidet, in sich gekehrt ist, eine neue Freiheit schenken möchte. Sie nimmt ihr Schicksal am Ende, das Schicksal der Verlassenen, selbst in die Hand und übersetzt das in eine neue Utopie für sich selbst. Es ist ein sehr positiver, heller Film, der natürlich zunächst durch ein dunkles Tal schreiten muss. Und man merkt, wie Almodovar dieser Vorlage etwas Aktuelles, Neues, ein neues Gefühl abstrotzen möchte.
Der Film ist im Juni gedreht worden, gleich nach dem Lockdown in Spanien. Wie sehr nutzt Almodovar seine Erfahrung mit der Pandemie für seinen Film?
Ja, es ist ein Film über das Eingeschlossensein. Wir sehen Tilda Swinton in dieser Wohnung und plötzlich schaltet die Kamera eine Stufe höher, beziehungsweise ein Stockwerk höher, müsste man sagen. Und wir sehen, dass diese Wohnung wirklich als Theaterkulisse in einem Hangar gebaut ist. Also zum einen ist sie eingesperrt in ihrer Beziehung, dann eingesperrt in dieser Wohnung. Und diese Wohnung ist durch den Lockdown eingesperrt, nochmal unter Sicherheitsmaßnahmen in einem Hangar, wo man sicher drehen konnte. Und am Ende knallt das aber alles zusammen, weil Almodovar auch hier beim Festival gesagt hat, diese Erfahrung des Lockdowns war furchtbar. Das Eingeschlossensein in den eigenen vier Wänden holt das Schlimmste aus dem Menschen hervor. Wir müssen eine neue Zukunft uns überlegen. Das Eingeschlossensein, das kann es nicht sein.
Blicken wir, Patrick Wilinski, auf die ersten Wettbewerbsfilme am Lido. Die bosnische Regisseurin Jasmila Zbanic gewann 2006 mit ihrem Debüt Bravica überraschend den Goldenen Bären der Berlinale. Nun ist sie zum ersten Mal mit einem Spielfilm in Venedig. Wovon erzählt sie in Quo Vadis Aida?
Also sie nimmt schon das Thema ihres Debütfilms nochmal auf. Damals ging es ja um die vielen vergewaltigten Frauen bei den Massakern von Srebrenica und die Frage, was passiert mit den aus diesen Vergewaltigungen geborenen Kindern. Jetzt kehrt sie wieder zurück zu diesem Trauma, zu diesem Verbrechen gegen jegliche Menschlichkeit, das Massaker in Srebrenica, und erzählt aus der Perspektive von Aida, das ist unsere Hauptfigur, eine Dolmetscherin für die UN-Basis in Srebrenica. Da sind nur die Niederländer stationiert und sie übersetzt zwischen Englisch und Bosnisch. Und wir merken halt mit ihr, wie sich die Lage immer weiter verschlimmert. Die Menschen fliehen in ein Lager, aber es können nicht alle rein. Die ganze Bevölkerung hat Angst, dass die Truppen der Serben kommen und sie niedermetzeln werden. Es werden uns wirklich fast, ja, im Maßstab 1:1 die Verhandlungen gezeigt, die Hilflosigkeit der UNO, die dem General Mladic irgendwie droht, aber dann doch nicht handelt. Und wir merken, wie AIDA am Ende merkt, als Erste eigentlich, ich muss meine Familie retten. Und diesen Kampf dieser Frau, den betrachten wir hier. Und Jasmila Zbanic sagte hier auf der Pressekonferenz etwas sehr Interessantes, denn sie möchte diesen Film gar nicht so als Geschichtsstunde verstanden wissen. Sie möchte ihn verstanden wissen als ein Manifest gegen die Lügen, die heute immer noch verwendet werden, damit alle glauben, Krieg hat irgendwann doch für alle was Gutes.
We are so much filled with lies about it, with political statements that can easily bring people to wars, to conflicts.
Soweit also die Regisseurin dieses sehr eindrucksvollen Wettbewerbsfilms. Und wenn man sich überlegt, dass gerade in Serbien die Nationalisten immer noch dafür sorgen, dass man das Massaker vergessen sollte und aus Schulbüchern entfernen, ist dieser Film für dieses Publikum auch nochmal wahrscheinlich mit einer ganz anderen Härte zu sehen als für uns. Aber ein sehr spannender Film.
Für die ersten Kritiker ist Quo Vadis AIDA der erste Löwenkandidat, auch für Sie?
Ja, sicherlich, wenn da nicht ein indischer Film wäre, eines Regisseurs, den ich selber noch nicht richtig gut aussprechen kann, Chaitanya Tahane. Das ist sein zweiter Spielfilm. Der erste lief damals hier auch schon in einer Nebenreihe. Der Film heißt The Disciple, übersetzt Schüler. Und es geht um, und das ist so spannend am Kino, weil man wird plötzlich konfrontiert mit etwas, ja, Fremden, was man noch nie kannte oder von dem man nicht wusste, dass das so komplex ist. Es geht um Raga. Raga, das ist die indische klassische Musik. Und ich glaube, bevor ich das erkläre und daran scheitere, hören wir doch mal in den Film rein, wie das klingt. Punkt dieses Films steht ein Schüler, also der Disciple eines alten Gurus, der Meister ist in dieser Musikform. Und dieser Schüler hat eigentlich das Potenzial, seinen Meister zu beerben. Aber irgendwie kriegt er das nicht zusammen. Irgendwie funktioniert das nicht. Er kann kein Liebesleben aufbauen, weil er sich dieser Kunst widmet. Sein Guru ist total enttäuscht von ihm. Er versucht dann mit der Geschichte dieser Musikform irgendwie seine eigene Kunst nochmal aufzuladen. Aber daran scheitert er. Und das Spannende an diesem Film ist, dass man sich fragt, warum interessiert mich das eigentlich? Diese seltsame, disharmonische Musik, mit der ich jetzt als Europäer im ersten Moment nichts anfangen kann. Aber die Art und Weise, wie der Regisseur das erzählt, mit langen Aufnahmen, die auch eine gewisse Spannung, einen Suspense aufkommen lassen, bei dem, ja, Scheitern eines Lebensentwurfs, das ist wirklich sehr spannend, sehr aufregend. Und für mich wäre das persönlich zurzeit der Favorit auf den Goldenen Löwen.
Patrick Wilinski aus unserer Vollbild-Redaktion von den Filmfestspielen in Venedig. Besten Dank.
Bitte.
Am Sonntag folgt das nächste Venedig-Update. Wir hören dann unter anderem, wie Milo Raus Evangelium bei der Kritik ankommt. Seit einigen Jahren ist der in Berlin lebende Installationskünstler Julius von Bismarck im internationalen Ausstellungsbetrieb ein gefragter Mann. Er reist Wirbelstürmen hinterher, er sprengt Gestein oder traktiert Wasser und Felsen mit Peitschen. Seine Aktionen sind meist spektakulär. Als er sich einmal am Sockel der Freiheitsstatue in New York zu schaffen machte, dauerte es nicht lange, bis die Polizei aufkreuzte. Natürlich hat ein Künstler wie er Erklärung und riskiert letztlich keine Festnahme. Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt von heute an Julius von Bismarcks Auseinandersetzung mit dem Element Feuer. Sabine Oeltze hat sie betrachtet und mit dem Künstler gesprochen.
In der Bundeskunsthalle lodert ein Waldbrand. Gelegt hat ihn Julius von Bismarck. Feuer ist sein neuestes Element. 2018 reiste der 37-Jährige in die USA und nach Schweden, um dort Waldbrände aus nächster Nähe zu filmen. Aus diesen Aufnahmen hat er eine einstündige Videoinstallation montiert.
Das war vorletztes Jahr. Da hatte ich schon geplant, dass ich Waldbrände filmen will. Und dann ging es auch, als ich gerade noch am Überlegen war, gleich los in Schweden. Das war in Europa auf jeden Fall eine sehr außerordentliche Waldbrandsaison und dann ging es in Kalifornien weiter mit den größten Bränden irgendwie seit Ewigkeiten.
Julius von Bismarck, übrigens ein Ur-Ur-Urgroßneffe des ersten deutschen Reichskanzlers, interessiert sich in seiner Arbeit immer schon für den Kampf zwischen Mensch und Natur. Er ließ den Regenwald anmalen, bestrafte Wasser und Felsen mit einer Peitsche. Dafür reiste er in die Alpen, an die Atlantikküste oder auch nach New York City. Außerdem produzierte er eine Maschine, die Blitze in die Luft werfen kann. Nun also nimmt er sich mit seiner Installation Feuer mit Feuer einer weiteren Naturgewalt an. Für die Videoinstallation auf einem gigantischen LED-Bildschirm arbeitet er mit einem Verfremdungseffekt. Er spiegelte seine Filmaufnahmen vertikal, genau in der Mitte, sodass sich die Bilder verdoppeln. Der Besucher scheint mittendrin im Geschehen zu sein. Und nicht nur das, er wird sogartig in die Zeitlupenaufnahme der brennenden Wälder hineingezogen. Diese Spiegelungstechnik greift auf die Ästhetik der umstrittenen sogenannten Tintenklecksbilder des Psychoanalytikers Hermann Rorschach zurück.
Wenn man in einem abgebrannten Wald steht, also der jetzt nur noch aus Asche besteht und aus den Bäumen, die überlebt haben, die wir jetzt kein Laub mehr haben, das ist ein bisschen wie nach Neuschnee, dann ist alles so ganz, ganz sauber. Wenn man diese Flammen spiegelt, dann sieht man gleich irgendwelche Monster da drin. Und verschiedene Leute sehen da eben verschiedene Sachen drin und darum geht es hier ein bisschen. Der Rorschach benutzt diesen Effekt, um Menschen zu klassifizieren.
Das Feuer hat eine lange Geschichte und seine Beherrschung brachte Kultur überhaupt erst hervor. Es steht für das Göttliche genauso wie für das Dämonische. Und in der heutigen Zeit ist es vor allem das Symbol der Klimaveränderung. Auf der Leinwand erscheinen Menschen, die das Feuer mit einem Gegenfeuer ablenken. Flugzeuge öffnen ihre Klappen, um Löschpulver zu versprühen. Dann fährt die Kamera langsam durch eine komplett abgefackelte Ortschaft voller Autowracks und anderer verkohlter Überreste. Es sind schrecklich schöne Bilder aus dem Epizentrum der Brände. Aber ein Künstler als Krisenreporter, wie passt das zusammen?
Was hat der Künstler verloren bei so einer Katastrophe, wo eigentlich die Leute alle Hände voll zu tun haben, um Wald, Tiere und Menschen zu retten? So bin ich da auch rangegangen selber. Deswegen habe ich mich sehr vorsichtig vorangetastet. Aber die Feuerwehrleute, die sind die ganze Zeit im Waldbrand und sind da auch oft sehr alleine, weil die da ja 24-Stunden-Schichten im Wald sind und haben schon auch Interesse, ihre Erlebnisse zu teilen. Und zwar nicht auf die normale Klischee-Art und Weise.
Eine ganz andere Bedeutung des Feuers zeigt der zweite Teil der Installation von Julius von Bismarck in der Bundeskunsthalle. Der Besucher bewegt sich durch einen Wandelgang aus 8 Skulpturen. Rechts und links stehen Nachbauten von Monumenten oder Ehrendenkmälern aus aller Welt. Ihre Flammen sollen an Kriegsopfer oder an gefallene Soldaten erinnern. Sie stammen aus Wolgograd genauso wie aus Johannesburg. Kleine Hologramme aus rotierenden LED-Blättern simulieren ein flackerndes Feuer.
Das sind ewige Feuer. Es gibt fast in jeder Stadt eigentlich eins, was irgendetwas gedenken soll. Und das hat mich so ein bisschen interessiert. Warum? Und wie? Und wie ist das gestaltet? Und ich bin da sehr formal vorgegangen bei meiner Recherche, genauso wie ich auch bei dem Waldbrand visuell vorgegangen bin.
Julius von Bismarck schlägt in der Bundeskunsthalle den Bogen vom Kampf gegen das Feuer zur Glorifizierung des Feuers. Die Ausstellung regt zum Nachdenken an über unser Verhältnis zur Natur, zwischen Faszination und Hilflosigkeit.
Feuer mit Feuer, Behind the Art heißt die Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Julius von Bismarcks Fotografien und Videoinstallationen bleiben bis zum 24. Januar in Bonn. Was die Feuilletonisten in den Zeitungen vom 5. September beschäftigt, weiß Burkhard Müller-Ulrich.
Die Geschichte ist 433 Jahre her und für amerikanische Verhältnisse ist das ziemlich lang. Deswegen ist auch vieles unsicher, was bisher über jene 118 Engländer erzählt wurde, die 1587 die Insel Roanoke vor der Ostküste der späteren Vereinigten Staaten kolonisieren wollten. Man weiß nur, sie kamen an und als ihr Chef, der nach England zurückfuhr, um Sachen zu holen, 3 Jahre später wiederkam, waren seine Leute verschwunden. 89 Männer, 17 Frauen und 11 Kinder. Jetzt ist diese alte Geschichte, wie Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet, wieder ein großes Thema in den USA. Es erscheinen Bücher und Zeitungsartikel, Historiker melden sich zu Wort und das Team um den englischen Archäologen Mark Horton von der Universität Bristol ist bei seinen Grabungen auf viele Gegenstände gestoßen, die auf ein Zusammenleben der englischen Siedler mit den Ureinwohnern hindeuteten, darunter Werkzeuge ebenso wie Schmuck. Englische Waffen hätten sich in derselben Erdschicht gefunden wie indianische Töpferwaren. Die Schlussfolgerungen, die manche Wissenschaftler daraus ziehen, klingen wie ein schönes Märchen. Die verschollenen Siedler wurden demnach nicht von Indianern getötet, sondern haben sich mit ihnen angefreundet und vermischt und auf eine Nachbarinsel verdrückt. Migration und Integration vom Feinsten. Aber Zweifel sind auch jetzt noch erlaubt. Dass Gegenstände von Ureinwohnerkulturen und von Kolonisten nah beieinander gefunden würden, müsse nach Jahrhunderten der Koexistenz noch kein Beleg dafür sein, dass die verschwundenen Siedler tatsächlich mit dem indigenen Stamm lebten, erklärte etwa der Archäologe Dennis Blanton von der James Madison Universität. Also bleibt nach der Lektüre des FAZ-Artikels mal wieder nichts als Unsicherheit. Genauso wie angesichts der Mutmaßungen, die Nicolas Freund in der Süddeutschen Zeitung über die Folgen der Corona-Pandemie in der Kunst anstellt. Wohlgemerkt nicht für die Kunst, also im Sinne von abgesagte Veranstaltungen, existenzbedrohte Künstler und so weiter, sondern inhaltlich. Wird man der Kunst die Pandemie später anmerken? So interessant die Frage ist, so vage bleiben die Spekulationen darüber. Erwähnt wird Lola Randls neuer Roman, in dem die Erzählerin festhält, wie es sich anfühlt, vom Coronavirus befallen zu sein. Aber als Beleg für den Satz »Die Literatur tastet nach der richtigen Sprache« erscheint das etwas dünn. Genauso wie zahlreiche weitere Binsenweisheiten dieses Artikels, etwa die, vielleicht lässt sich an Kunstwerken eines Tages ablesen, ob sie während der Pandemie entstanden sind oder nicht. Aber sicher ist das nicht. Die Welt hingegen beschäftigt sich mit einer Kunstform, sofern es gestattet ist, den Tatort-Krimi als Kunstform zu bezeichnen, der man anmerkt, dass sie garantiert nicht während der Pandemie entstanden ist. Das liegt natürlich daran, dass die Folgen, die jetzt nach dem Ende der wiederholungsintensiven Sommerpause als neue gezeigt werden, vor einem Jahr gedreht worden sind. Abstand gehalten wird natürlich gar nicht. Verhöre finden einfach so statt, schreibt Elmar Krekler in der Welt und bemängelt, dass Masken, inzwischen in Kommissariaten und Polizeirevieren Pflicht, wie in allen anderen öffentlichen Einrichtungen, da einfach nicht getragen werden. Der Tatort, gern als Botanisiertrommel der deutsch-österreich-schweizerischen Gegenwart verstanden, als Gesellschaftsspiegel, bekommt zum eigentlich ersten Mal seine Anfälligkeit gegen die Zeitläufte zu spüren, stellt Krekler fest. Wir sind jedenfalls gespannt, wie es aussieht, wenn Corona nächstes Jahr im Tatort Einzug hält. Ob dann Mordopfer, die zufällig auch das Virus im Blut haben, als Corona-Tote in die amtliche Statistik eingetragen werden. So ist es nämlich derzeit in der Realität.
Sagt Burkhard Müller-Ulrich, der für Fazit die Kulturpresse vom Samstag gelesen hat. Ich bin Sigrid Brinkmann, wünsche eine gute Nacht und ein angenehmes Wochenende.